Dieser Vortrag findet im Rahmen der Innsbrucker Hochschultage statt. Die Innsbrucker Hochschultage sind eine Eventreihe, die von der ÖSM, die von uns als ÖSM organisiert werden. In dieser Reihe gibt es verschiedene Veranstaltungen, die sich mit Fragestellungen zum christlichen Glauben beschäftigen. Wir, die ÖSM, sind eine Gruppe von Studenten und Studentinnen, die auf verschiedenen Fakultäten in ganz Innsbruck studiert und die aus ganz unterschiedlichen Richtungen und Traditionen kommen. Was uns eint, ist, dass wir alle an Jesus Christus glauben und diesen Glauben auch praxisrelevant leben wollen und auch miteinander teilen wollen und auch zuhören wollen, was andere darüber denken. Aus diesem Grund heraus haben wir auch diese Eventreihe organisiert. Wir haben schon heute Mittag einen Vortrag bzw. einen Lunch and Talk gehabt und haben das auch morgen. Und auch morgen gibt es noch einen weiteren Vortrag zum Thema, wie kann ein guter Gott Leid zulassen. Doch heute wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Macht Glaube intolerant. Ich möchte Dr. Christian Hofreiter ganz herzlich begrüßen, der heute diesen Vortrag halten wird. Christian Hofreiter ist ursprünglich ein Tiroler, kommt aus dieser Gegend, hat in Innsbruck studiert, hat Translation studiert und dort auch einige Zeit als Vortragender gearbeitet. Dann hat es ihm später über mehrere Umwege über Brüssel nach Washington DC verschlagen und dort war er als politischer Berater einige Zeit tätig. Später ist er dann nach England gegangen, hat dann in Oxford Theologie studiert und dort auch promoviert über das Thema Gewalt im Alten Testament. Aus diesem Grund haben wir wirklich, traue ich mich zu sagen, einen Experten sitzen, der auch zu diesem Thema sehr fundiert Auskunft geben kann. Christian Hofreiter war dann oder ist noch Research Fellow am Oxford Center for Christian Apologetics und ist auch in der interdisziplinären Forschung und in der Seelsorge dort in Oxford tätig. Macht Glaube intolerant. Von den Kreuzzügen zu Charlie Hebdo. Es gibt verschiedene Meinungen dazu. Es gibt vor kurzem von Jan Assmann, einem Ägyptologen, ein Buch, wo er das Thema behandelt hat. Es gibt aber auch andere Meinungen, die dazu sagen, die sagen, dass das in keinerlei Beziehung steht. Wie auch immer ihr zu diesem Thema denkt, ich möchte euch einladen, zuzuhören, Fragen zu stellen und dann im Anschluss zu diskutieren. Wir haben nach diesem Vortrag eine Fragerunde. Bitte, es gibt auch rechts und links von diesen Bänken Feedbackzettel. Bedient euch, schreibt eure Fragen dann darauf auf. Wir werden sie einsammeln und Christian Hofreiter wird auch versuchen, auf diese Fragen einzugehen. Nur als kurze Vorankündigung nach diesem Vortrag, für alle, die noch länger mitreden und diskutieren wollen, wird eine Gruppe von uns auch noch in Selles, so gleich über die Innbrücke gehen und dort bei einem Bier noch vielleicht das eine oder andere Gespräch führen. Herzliche Einladung und nun möchte ich Christian Hofreiter um den Vortrag bitten.
Ja, vielen Dank für diese Einladung. Also der Orientierungssinn dieses Publikums, vor allem der, die nicht häufig an der Geiwege sind, ist schon unter Beweis gestellt worden, dass ihr alle diesen Hörsaal gefunden habt. Mir ist es Gott sei Dank auch gelungen. Dieses Thema, wie schon angesprochen wurde in der Einleitung, hat mich viele Jahre beschäftigt, auch akademisch beschäftigt, eben im Zuge meiner Forschung in Oxford zu diesem Thema, im Zuge meiner Promotion, aber auch ganz persönlich bewegt, was eigentlich den Ausschlag gegeben hat für die Wahl meines Themas. Und zwar war das eine Erfahrung in Ruanda, wo ich einige Zeit zugebracht habe, wo ich Freunde aus Ruanda habe, die dort den furchtbaren Genozid der 1994 erlebt haben, wo innerhalb von 100 Tagen um die 800.000 bis über 1 Million Menschen, hauptsächlich Tutsis und manche moderate Hutus, von ihren Nachbarn dahingemetzelt wurden. Und diese Art von massiver Gewalt, wenn man einmal mit Überlebenden spricht und das aus nächster Nähe erlebt, das lässt einen nicht kalt. Also von dem her war das für mich ein persönlicher Zugang. Aber es ist natürlich auch für uns alle relevant, wenn wir in Österreich leben, egal eigentlich, wo wir heute in der Welt leben, weil religiös legitimierte Gewalt, religiös begründete Gewalt, tritt uns ja tagtäglich entgegen. Heute, wenn man die Tageszeitungen liest, zwei Teenager, ein 14-Jähriger, der im Landesgericht St. Pölten sich schuldig bekannte und auch verurteilt wurde, rechtskräftig, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation, dem sogenannten Islamischen Staat, auch Kontakte zu Al-Qaida. Und auf der anderen Seite eine 16-jährige Wienerin, die freigesprochen wurde am Oberlandesgericht Wien von dem Vorwurf, ebenso mit Dschihadisten in Kontakt zu stehen. Und sie wurde als Mangel an Beweisen freigesprochen. Das ist nur heute aus der Zeitung, also ganz nah bei uns. Und da würde es natürlich einerseits jetzt vielleicht leicht fallen, aber doch auch ein bisschen zu billig zu sein, zu sagen, ja, das ist halt ein Problem einer anderen Religion, das ist ein Problem des Islams. Und gleichzeitig die eigene Geschichte, die unsere Gesellschaft geprägt hat, nämlich auch die Gewaltgeschichte des Christentums, unter den Teppich zu kehren. Deswegen auch schon im Titel erwähnt, die Kreuzzüge, die ja im Großen und Ganzen meist bekannt sein werden. Man könnte auch von der Hexenverbrennung sprechen, man könnte von Ketzerverbrennungen sprechen. Oder auch aus jüngster Zeit könnte man Beispiele wie zum Beispiel Anders Behring Breivik nennen, dem Norweger, der im Juli 2011 acht Leute in Oslo getötet hat durch Sprengsätze und dann auf eine Ferieninsel weiterging, wo er 69 Jugendliche, die einfach einen nach dem anderen, einen nach der anderen erschossen hat. Und er hat durchaus argumentiert, dass das christliche Abendland bedroht ist und hat zum Beispiel sich selbst auch in der Uniform von Kreuzrittern präsentiert. Also auch religiös legitimierte Gewalt im Namen eines christlichen Abendlandes findet heute noch statt. Deshalb ist es also ein brennendes Thema, ein Thema, das die ganze Gesellschaft nicht kalt lassen kann und das uns als Einzelne auch nicht kalt lassen kann, wenn uns denn am friedlichen Zusammenleben ja überhaupt am Überleben unserer Gesellschaften etwas liegt. Aber davon muss ja die meisten von euch, die meisten von Ihnen nicht überzeugen, sonst wärt ihr ja nicht gekommen zu diesem Vortrag. Ich möchte zunächst einmal ein bisschen einfach scharf drüber nachdenken, wie dieser Einspruch gegen Wahrheitsansprüche im religiösen Bereich begründet werden kann. Denn oft geht es ja darum, dass man sagt, wenn du sagst, deine Religion ist wahr, sagst du gleichzeitig, andere Religionen sind nicht wahr und dann ist Konflikt vorprogrammiert. Und wenn dir dann Gott auch noch das Wichtigste im Leben ist und wenn dir die Religion das Wichtigste im Leben ist, dann gibt es keine Grenzen, dann gibt es kein Halten, dann ist letztlich alles erlaubt. Also es beginnt eigentlich damit, dass jemand sagt, meine Religion ist wahr und deine ist nicht wahr. Genau das Gegenteil vom Motto unseres eben zu Ende gegangenen Song Contests, ja, Building Bridges anstatt Grenzen zu ziehen, ja, Brücken bauen statt Grenzen ziehen. Und es wird gesagt, wenn jemand sagt, eine Religion ist wahr, dann zieht er Grenzen, dann zieht sie Grenzen, grenzt andere mit aus, würdigt andere damit herab und damit ist Konflikt vorprogrammiert. So ungefähr stellt sich die Problematik aus meiner Sicht auf den ersten Blick dar. Und dann könnte man sagen, okay, wo liegt jetzt genauer das Problem, wenn man sagt, der Wahrheitsanspruch im Blick auf eine Religion ist problematisch? Man könnte zum einen einfach atheistisch argumentieren, also sagen, nachdem der Atheismus ja zutrifft, nachdem es ja bekannterweise keinen Gott gibt, nachdem das ja bekannterweise eine Mär ist, und kann man zwar Religion vielleicht tolerieren, oder ist vielleicht ganz gut, wenn es einem Halt und Zusammenhang gibt, ein bisschen Brauchtumspflege vielleicht in Tirol, die Schützen und ein paar Prozessionen, das ist ja ganz nett. Aber wenn das jemand zu ernst nimmt, wenn jemand wirklich daran glaubt, dass das wahr ist und deswegen andere Sichtweisen nicht wahr sind, da hört sich der Spaß auf, weil letztlich wissen wir eigentlich unter uns gesagt, also bitte den bärtigen Mann da oben im Himmel, an den glaubt ja wirklich niemand mehr, womit natürlich unterstellt wird, dass das Gottesbild ist. Das heißt, wenn man den Atheismus als wahr, als erwiesen voraussetzt, dann gilt natürlich jedenfalls, dass ein Wahrheitsanspruch in den Religionen absurd ist, weil natürlich jede Religion in dieser Hinsicht falsch ist. Wie gesagt, vielleicht kann sie toleriert werden als Brauchtumspflege oder um Menschen Halt zu geben, aber Wahrheitsanspruch darf damit keiner verbunden sein. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Atheismus ja nicht von allen denkenden Menschen und auch von allen fühlenden Menschen und vor allen Menschen, die sich überhaupt damit befassen, als erwiesen erachtet wird. Es gibt ja sehr viele gute Köpfe, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sehr viele Menschen, die ihre eigenen Erfahrungen auf welche Weise auch immer gesammelt haben und die sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Das heißt, diesen Einwand, den wird nur der gelten lassen können, der ohnehin den Atheismus schon für erwiesen erachtet, was er eben nicht allgemein gut ist. Dann könnte man sagen, okay, von mir aus nicht Atheismus, man kann vielleicht nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt oder sich nicht hundertprozentig sicher sein, aber es gibt ja den schönen Agnostizismus, es gibt Agnostiker und Agnostikerinnen, die sagen, wir wissen es halt nicht. Ja, also von dem griechischen Gnosis, Erkenntnis und A, Alpha Privativum, das heißt also, die Möglichkeit der Erkenntnis Gottes wird abgelehnt. Da gibt es zwei Spielformen, einmal eine starke Variante, einmal eine schwache Variante. Die starke Variante des Agnostizismus sagt, es ist rein theoretisch schon ganz und gar unmöglich, dass ein Mensch etwas über Gott wissen kann. Es ist auszuschließen. Wenn es einen Gott gibt, das mag ja sein, ist es dennoch so, dass kein Mensch das wissen kann. Diese starke Form des Agnostizismus muss sich natürlich die Rückfrage gefallen lassen, woher weißt du das? Woher weißt du so genau, dass wenn es einen Gott gibt, der dann mächtig genug ist, das ganze Universum ex nihilo aus dem Nichts heraus in Existenz zu bringen, das ganze Universum so einzurichten, dass das Leben darin entstehen und erhalten bleiben kann, der das Universum mit den 10 hoch 11 Sternen in unserer Galaxie, in ebenso vielen Galaxien, schafft und erhält, dass ein solcher Gott, der dies tun kann, nicht auch in der Lage wäre, sich einem Menschen, ja selbst einem Kind, zu offenbaren. Wie kannst du dir da so sicher sein? Dann bleibt der Agnostiker natürlich der Weg zu sagen, okay, ich kann zwar nicht dogmatisch behaupten, es ist auch theoretisch unmöglich, dass Gott sich offenbart, aber in der schwachen Version halte ich es für sehr unwahrscheinlich, weil es gibt ja so viele Meinungen, es gibt so viele Religionen, der eine glaubt das, die andere glaubt das, ein dritter glaubt gar nichts. Also es scheint mir nicht so zu sein, dass Gott sich geoffenbart hätte. Das ist meines Erachtens eine sehr gut nachvollziehbare Position. Und hier würde ich die Rückfrage stellen, wie genau hast du dich damit befasst? Wie wichtig ist es dir gewesen, herauszufinden, ob denn, wenn es einen Gott gibt, ob sich dieser Gott vielleicht auch geoffenbart hat, ob man über diesen Gott etwas wissen kann. Und ich denke, von vornherein scheint es mir wahrscheinlich zu sein, dass diese Frage von großer existenzieller Bedeutung ist für uns Menschen. Ob wir allein im Universum sind, ob wir reine Produkte des Zufalls sind und letztlich nur Materie, letztlich nur eine Anordnung von Atomen, von chemischen Elementen, von Molekülen, oder ob es ein Mehr gibt, ob wir gewollt sind, ob wir geliebt sind, ob es ein Gegenüber gibt, das unsere Existenz wollte, das uns bejaht, das uns liebt. Ja, also von dem her würde ich sagen, eine wichtige Frage und würde alle schwachen Agnostiker unter uns ermutigen, dieser Frage nachzugehen und nachzubohren. Das wären also mehr philosophische, erkenntnistheoretische Einwände. Dann gibt es aber natürlich den Einwand, dass man sagt, ja im Grunde sind halt alle Religionen eigentlich das Gleiche. Das heißt, sie sollten ihren exklusiven Wahrheitsanspruch aufgeben und endlich erkennen, dass sie eigentlich eh alle das Gleiche meinen, halt in verschiedenen Worten und in verschiedenen Ritualen und Praktiken, und dann können wir alle gut miteinander auskommen und uns lieb haben. Klingt sehr attraktiv, oder? Building Bridges. Und da gibt es ein Gleichnis, das manchmal erzählt wird, ich glaube, ich stand aus Indien ursprünglich, das versucht es zu veranschaulichen. Und zwar, die Realität ist ungefähr so wie ein Elefant. Und es gibt 5 Blinde, die alle versuchen, diese Realität zu beschreiben. Und der Erste erwischt den Rüssel des Elefanten und sagt, die Realität ist wie ein großer, dicker Schlauch. Die zweite Person lehnt sich gegen den Bauch und sagt, nein, falsch, die Realität ist wie eine große Mauer, die ein bisschen warm ist und nachgibt. Und die dritte Person erwischt die Ohren und sagt, nein, die Realität ist wie ein riesengroßes Blatt oder so. Aber und die vierte Person sagt, die Realität ist wie ein Baumstamm, weil sie den Fuß erwischt haben. Und so sehen wir, alle sind mit der ein und derselben Realität konfrontiert, eben mit der Realität des Elefanten, aber erkennen immer nur einen Teil dieser Realität, finden ihre eigene Sprache dafür. Soweit, so klar dieses Beispiel. Und das Beispiel unterstellt natürlich, im Prinzip sind alle gleich und es wäre doch viel demütiger, das anzuerkennen. Dieses Beispiel setzt natürlich eine Sache voraus, dass die Person, die das Beispiel erzählt, nicht blind ist, sondern den Überblick über alles hat und weiß, wie die Realität wirklich beschaffen ist. Und von diesem übergeordneten Standpunkt, als einzig sehende Person, kann sie sagen, naja, ihr seid alle irgendwie mit dran, aber eigentlich seht ihr eben nur einen Teil, ich Gott sei Dank sehe das Ganze und kann das einordnen für euch. Ob das jetzt wirklich so demütig ist als Ansatz, würde ich jeder Einzelnen zur Bewertung überlassen. Mir scheint es zumindest fraglich zu sein. Im Prinzip ist es dann dasselbe herzugehen, zu sagen, naja, muss sagen, Jesus hat ja gewisse gute Einsichten gehabt, aber in vielen Dingen hat er sich halt getäuscht. Mohammed ebenso, interessant, aber in wichtigen Fragen war er halt daneben. Moses das Gleiche, Buddha das Gleiche. Die Stifter des Hinduismus das Gleiche, alle gewisse Einsichten in die Realität, aber die Welt hat auf mich warten müssen, um zu sagen, im Grunde meinen sie eigentlich alle das Gleiche, auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Das heißt, dieser Ansatz ist eigentlich ein Ansatz, der versucht, alles auf denselben gemeinsamen Nenner zu reduzieren, oder so wie bei Prokustes aus der griechischen Mythologie, der hat ein schönes Bett gehabt. Das hat für alle Menschen ganz genau gepasst von der Größe her. Weil wenn jemand zu lang war, dann hat man Gliedmaßen abgehackt. Wenn jemand zu klein war, dann hat man die auseinandergestreckt. Und so war das das passende Bett des Prokustes. Und dieser Ansatz eben ist religionsphilosophisch so ein Prokustes-Bett, der passt zwar für alle, wird aber niemandem gerecht. Also eigentlich nimmt es niemanden ernst, wenn zum Beispiel eine Religion sagt, du, nach dem Tod gibt es die Reinkarnation und wieder und wieder und wieder eine Reinkarnation, bis du dein Karma abgearbeitet hast. Deine zweite Religion sagt, du, nach dem Tod ist alles auf, dann ist vorbei. Und deine dritte Religion sagt, nach dem Tod gibt es ein Gericht und wenn die guten Werke, die bösen Werke überwiegen, dann kommst du ins Paradies. Oder eine vierte sagt, das ewige Leben wird dir geschenkt. Die können nicht alle recht haben. Die können alle daneben liegen, die können sich alle irren, aber die können nicht alle gleichzeitig recht haben. Das heißt, dieser Ansatz scheint mir von der Logik her ein bisschen unterbelichtet zu sein und eben auch nicht besonders demütig. Ein damit verwandter Ansatz ist die Aussage, dass man sagt, ja, worauf es eigentlich ankommt, ist nicht, was die Leute glauben, sondern was sie tun. Und das ist ja sehr vernünftig. Das ist vor allem für das menschliche Zusammenleben enorm vernünftig. Vor allem in einer pluralistischen Gesellschaft, in der wir eben auch leben, wo es Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen gibt, wo es Menschen mit unterschiedlichen religiösen Überzeugungen gibt, ist ganz wichtig zu sagen, hey, es kommt darauf an, auch wie wir miteinander umgehen. Klassisches Beispiel für diese Sichtweise wäre das Drama von 1779 von Lessing, Nathan der Weise mit der berühmten Ringparabel. Es wird allen bekannt sein, aus dem Deutschunterricht hat man es wahrscheinlich lesen müssen. Ein Vater hatte einen Ring und immer ein Sohn hat diesen Ring geerbt. Leider für die Damen, es waren damals alles Männer in dieser Geschichte. Und der sollte diesen Ring erben. Und dann war mal ein gutmütiger König, der hat drei Söhne gehabt, der hat alle gleich geliebt und hat dann in einem Moment der Schwäche einem jeden den Ring versprochen. Und damit dann niemand enttäuscht wird, wenn er denn stirbt, hat er zwei Duplikate anfertigen lassen. Aber die waren so gut, dass niemand sie auseinanderhalten konnte. Nach seinem Tod hat ein jeder den Ring bekommen und sofort ging natürlich die Streiterei los. Mein Ring ist der wahre und deiner nicht. Und diese Frage ließ sich auch nicht lösen, weil niemand wirklich sagen konnte, welcher Ring denn nun der wahre war, welcher Ring der eigentliche war. Und dann sind sie eben gekommen zum Nathan und haben gesagt, oder Nathan erzählt diese Geschichte dem Saladin und sagt, wie ist es denn dann weitergegangen? Und dann war der Richterspruch so, dass der sagte, wisst ihr was? Darin gibt einem jeden die Kraft, Gutes zu tun. Und jetzt sollt ihr wetteifern. Und wer am meisten Gutes tut, wer das, den ethischen Lebenswandel hat, der stellt damit unter Beweis, dass sein Ring der wahre ist. Und dann, nach tausend Jahren, wird ein Weiser als ich auf diesem Thron sitzen und der wird dann Recht sprechen. Also, der ethische Wettstreit ist eigentlich, worum es gehen soll. Wie gesagt, finde ich sehr hilfreich für Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite ist es wieder ein prokrustes Bett, das nämlich sagt, letztlich zählt ausschließlich die Ethik. Und genau das sagen ja viele Religionsstifter und viele Anhänger von Religionen nicht. Sondern zum Beispiel im Christentum ist die Überzeugung da, dass das ethische Leben aus der erfahrenen Liebe heraus beflügelt wird, dass einem Liebe geschenkt wird und dass aus diesem Geschenk der Liebe, die man sich nicht verdienen kann, die Ethik erst ermöglicht wird. Was unterschiedlich ist zu anderen Religionen. Das heißt, es wäre wieder eine Verkürzung der Religion auf die bloße Ethik. Und der letzte Punkt, das wurde in der Einleitung schon angesprochen, sagt, ja, aber beim Monotheismus, da gibt es ein ganz besonderes Gewaltpotenzial. Im deutschen Sprachraum war das eben der schon erwähnte Ägyptologe Jan Assmann, der dazu publiziert hat, Reginald Schwartz hat das auf Englisch publiziert und bekannt gemacht. Und zwar ist hier die Argumentation so, im Polytheismus waren die Götter mehr oder weniger austauschbar. Es gab den Zeus bei den Griechen und den Jupiter bei den Römern und so weiter und so fort. Das kennt man aus dem Schulunterricht. Und erst mit Moses tritt diese, also er nennt es die mosaische Unterscheidung, erst mit diesem Zeitpunkt tritt wahr und falsch als Kategorie im Blick auf Religion ein. Und sobald ich diese Kategorie einführe und sage, mein Gott ist der Wahre und deshalb ist dein Gott nicht der Wahre, entsteht neues Konfliktpotenzial, das früher im Polytheismus nicht in der Form gegeben war. Das heißt, es gibt neue Feinde, eine neue Klasse von Feinden. Aus jüdischer Sicht gibt es die Goyim, die Völker. Aus christlicher Sicht gibt es die Heiden. Aus Sicht der Umma des Islam gibt es die Kafirs, die Ungläubigen. Und so wird die Welt zweigeteilt und es gibt ein neues Feindbild, eine neue Kategorie von Feinden. Und auch hier meines Erachtens hat Assmann recht, dass diese Kategorisierung tatsächlich vorkommt und dass sie teilweise zur Gewalt führt. Und da möchte ich aber jetzt noch ein bisschen tiefer bohren. Und zunächst einmal einfach fragen, ist die Geschichte des Monotheismus tatsächlich radikal gewalttätiger als andere Geschichten? Es gibt natürlich im Monotheismus ganz klar religiös begründete Gewalt. Ihr habt zeitgenössische Beispiele gerade erwähnt, Beispiele aus der christlichen Kirchengeschichte erwähnt und die Beispiele könnte man vervielfältigen. Also es gibt diese religiös begründete Gewalt, jedenfalls auch im Namen der monotheistischen Religionen, einschließlich des Christentums. Wenn man aber die Geschichte des Polytheismus anschaut, und das haben viele in einer Replik auf Jan Assmann natürlich auch festgehalten, ist es nicht so, dass damals alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Also weder das antike Rom, noch das antike Griechenland, noch die Azteken, die blutige Menschenopfer en masse dargebracht haben, wo sie den Opfern das Herz bei lebendigem Leib herausgeschnitten haben, waren besonders friedliebend. Das heißt, der Polytheismus an sich per se kann auch nicht das Patentrezept sein für ein friedliches Zusammenleben. Und auch die Geschichte des Atheismus, des staatlich organisierten Atheismus, des ideologischen Atheismus ist natürlich auch keine besonders friedliebende. Man denkt an die vielen zig Millionen, die den Gräuel von Josef Stalin in der Sowjetunion zu Opfer gefallen sind. Man denkt an die 2 Millionen Todesopfer der Roten Khmer in Kambodscha und so weiter und so fort. Also auch der Atheismus ist nicht zwangsläufig ein besonders aufgeschlossenes System, ein besonders nächstenliebendes System. Was meines Erachtens die These nahelegt, dass das Problem nicht diese Sichtweisen in sich selbst sind, also weder eine religiöse Sichtweise inklusive Wahrheitsanspruch, noch eine Sichtweise des Atheismus oder auch des Polytheismus, sondern dass das Problem tiefer liegt. Und dieses grundlegende Problem hat meines Erachtens damit zu tun, dass wir sehr oft als Menschen unsere Identität konstruieren, indem wir uns definieren entgegen den anderen. Ja, wir ziehen diese Grenzen und sagen, vor allem in Tirol ist dieser sprichwörtlich, wir sind mehr, bist ein Tiroler, bist ein Mensch und so weiter. Ja, man weiß, wie das weitergeht. Dieses Sprichwort, also es wird jemand ein Begriff sein, wir sind wir und die anderen seien die anderen. Und damit verbunden dann auch, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Und diese Kategorisierung ist nicht eine Kategorisierung, die nur bei bestimmten Religionen stattfindet oder die nur bei manchen Ideologien stattfindet, sondern diese Ideologisierung zieht sich durch die Menschheitsgeschichte wie ein roter Faden. Leider Gottes. Und meines Erachtens liegt hier das Problem, und vor allem, wenn diese Selbstdefinition mit Gewaltbereitschaft verknüpft wird. Also ich beginne davon, mich zu definieren, wir sind wir, das sind die anderen, wir sind die Guten und sie sind die Bösen, und dann, wir dürfen unsere Interessen mit Gewalt durchsetzen. Und da ist egal, ob das eine atheistische, säkulare Ideologie ist oder ob das eine religiöse Ideologie ist. Also das Problem ist die Ideologie, die diese Identität auf diese Weise stiftet und dann durchsetzt, die Interessen, aber die muss sich ja irgendwo festmachen können. Also diese Ideologien brauchen einen Anknüpfungspunkt. Das heißt, meines Erachtens muss man auch dann noch tiefer schürfen und sagen, ja, diese Identitätsstiftung, diese Art zu denken, ist problematisch und kommt der Sache schon näher, aber eigentlich geht es noch einen Stock tiefer sozusagen. Alexander Solzhenitsyn, Nobelpreisträger aus der ehemaligen Sowjetunion, ganz ein spannender Mann, hat als Offizier in der Sowjetarmee gegen die Nazis gekämpft, wurde dann angezeigt, des Hochverrats bezichtigt, wegen gewissen Briefen, die er geschrieben hat, degradiert, verhaftet und Richtung Heimat abtransportiert und ist im Gulag gelandet, war dann viele Jahre im Gulag, also in den Straflagern Stalins, wurde schließlich begnadigt und dann sogar rehabilitiert und hatte im 1973 den Archipel Gulag, also seine Erzählung über diesen Gulag, veröffentlicht. Und was ich bei Solzhenitsyn so spannend finde, ist, dass er dieses Wir und die anderen, wir die Guten, die anderen die Bösen denken, vermeidet, obwohl er so viel Unrecht erlitten hat, obwohl es bei ihm so nahe gelegen hätte. Er schreibt über diese Zeit, kurz vor der Stelle, die ich dann zitieren werde aus dem Archipel Gulag, wie er von der Front zurücktransportiert wird, also schon degradiert, ohne Zeichen des Ranges, mit 7 anderen Gefangenen, einfachen Gefreiten. Und er sagt, ich hätte keinen Augenblick gezögert, wenn wir jetzt unter Beschuss gekommen wären. Und es wäre klar gewesen, von uns 8 Gefangenen kann nur einer gerettet werden, hätte ich keinen Augenblick gezögert zu sagen, retten Sie mich, ich bin Offizier. Das wäre für mich das Natürlichste der Welt gewesen. Und er sagt, ich war in der Kaderschule, und wer sagt, dass wenn ich in dieser Kaderschule länger geblieben wäre und dann unter meinem Chef gewesen wäre, dass ich nicht selbst zum Henker geworden wäre, dass ich nicht selbst auf der anderen Seite gestanden hätte. Und dann schreibt er diese oft zitierte Stelle, meines Erachtens zu Recht zitierte Stelle, hier angelangt, möge das Buch wieder schließen, wer in ihm politische Entlarvungen und Anklagen zu finden erwartete. Wenn es nur so einfach wäre, dass irgendwo böse Menschen mit böser Absicht böse Werke vollbringen und es nur darauf ankäme, sie unter den Übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und genau hier verfangen sich die Ideologien. Diese Diagnose ist die Diagnose, die meines Erachtens am tiefsten schürft und die uns dann natürlich auch persönlich sehr nahe kommt. Weil auch wir sagen ja auch schon wieder, das sind die Intoleranten, wir sind die Toleranten. Auch das ist schon ein gewisser, wir die Guten, die anderen die Bösen, Form von Abgrenzung. Sie trifft uns. Und jetzt möchte ich noch ein weiteres dazu sagen. Wenn man sagt, okay, das eigentliche Problem ist das Herz des Menschen und sind diese Art von Ideologien, die sagen, schwarz-weiß, wir gut, die anderen böse, verbunden mit Gewalt. Wenn das das Problem ist und wenn es in unserem Herzen verwurzelt ist oder in unserem Herzen andocken kann. Dann stellt sich für mich auch die Frage, sind die verschiedenen Ideologien inhärent gewaltbereit oder werden sie dazu instrumentalisiert? Für den Atheismus gilt es ja so, dass heute sehr, sehr viele der missionarischen Atheisten, wie zum Beispiel der Oxforder Biologieprofessor, mittlerweile emeritiert Richard Dawkins, davon ausgehen, dass der Atheismus und das Vertrauen auf die Wissenschaft und eine humane, liberale Gesellschaftsordnung untrennbar miteinander verbunden sind. Und dieses Argument lässt sich weder philosophisch noch historisch halten. Ein sehr interessanter Artikel, ich werde nur Auszüge jetzt davon zitieren, ist am 3. März dieses Jahres im Guardian in der englischen Zeitschrift erschienen von John Gray, der Professor ist an der London School of Economics und selber atheistisch. Und er schreibt, what scares the new atheists? Also, was jagt den neuen Atheisten Angst ein? Und ich zitiere da ein bisschen, was er dazu sagt. Für die atheistischen Missionare des 21. Jahrhunderts sind eine liberale Geisteshaltung und eine wissenschaftliche Welterfassung ein und dasselbe. Es ist eine angenehm einfache Gleichung. Tatsächlich gibt es jedoch keine tragfähigen Verbindungen, weder logischer noch historischer Natur, zwischen Atheismus, Wissenschaft und liberalen Werten. Wenn sie als Bewegung organisiert und von der Staatsgewalt unterstützt wurden, waren atheistische Ideologien ein integraler Bestandteil von despotischen Regimen, die sich ebenso darauf beriefen, wissenschaftlich begründet zu sein, so zum Beispiel die ehemalige Sowjetunion. Wie könnte irgendeine Zunahme der wissenschaftlichen Erkenntnis je Werte wie die Gleichheit aller Menschen oder die persönliche Autonomie begründen? Fragt Gray. Die Quelle dieser Werte ist nicht die Wissenschaft. Wie der belesenste atheistische Denker aller Zeiten argumentierte, ist es vielmehr so, dass diese zentralen liberalen Werte ihren Ursprung, und jetzt kommt's, im Monotheismus haben, schreibt er als Atheist. Nietzsche verstand, dass der moderne Liberalismus eine säkulare Spielart dieser religiösen Traditionen war. Das Problem liegt darin, dass es schwerfällt, von universellen Werten zu sprechen, ohne ein Verständnis dessen vorauszusetzen, was es heißt, Mensch zu sein, das letztlich vom Deismus geborgt ist. Der Glaube, dass die Spezies Mensch ein moralisches Subjekt ist, das darum ringt, das ihm innewohnende Potenzial zu entfalten, diese Erlösungsgeschichte, die säkulare Humanisten in aller Welt vereint, diese Geschichte ist eine ausgehöhlte Version eines theistischen Mythos. Die Idee, dass die Spezies Mensch irgendein Ziel oder einen Zweck verfolgt, zum Beispiel den Zustand von universeller Freiheit und Gerechtigkeit, setzt ein vordarwinistisches, teleologisches Denken voraus, das keinen Platz in der Wissenschaft hat. Was Gray hier argumentiert ist, dass dieses Building Bridges und dieses liberale humane Werte zu teilen, dass es, wenn man wirklich auf Atheismus und Wissenschaft abstellt, in der Luft hängt. Dass es dafür keine Begründung gibt, keine philosophisch stringente Begründung gibt. Das heißt natürlich nicht jetzt, dass inhärent der Atheismus zu Gewalt führen muss, aber, und das heißt auf keinen Fall, dass Menschen, die nicht an Gott glauben oder nicht religiös sind oder Agnostiker sind, schlechtere Menschen sind oder ethische, niedrigere Maßstäbe haben, das heißt es auf keinen Fall, dass, wenn es jemand so gehört hätte, dann hätte ich mich schlecht ausgedrückt und man hätte mich falsch verstanden. Aber es bedeutet, dass es als Weltanschauung nicht begründen kann, diese Werte, das Menschenbild, die Würde des Menschen, die Freiheit des Menschen. Das lässt sich atheistisch, so Gray, der als Atheistkeit, nicht begründen. Dann könnte man sagen, wie sieht es bei anderen Religionen aus? Ist zum Beispiel, weil es so viel in den Medien ist, der Islam inhärent gewalttätig? Oder ist es richtig, dass man immer sagt, der sogenannte islamische Staat? Dazu würden vielleicht manche jetzt lieber gern noch mehr von mir hören, aber ich finde es einerseits, wäre es recht billig als Christ, die anderen zu kritisieren und zum Zweiten bin ich auch in dieser Sache nicht Experte. Ich habe zwar Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dieser Thematik befassen. Ein Kollege von mir hat zum Dschihad geforscht, eine andere Kollegin hat Scharia-Gerichtshöfe im Vereinigten Königreich untersucht, wo es eine parallele Rechtsprechung gibt, vor allem im Familienrecht, was sehr problematisch ist aus demokratiepolitischen Gründen, was problematisch ist für die Rechte der Frau und die Rechte des Kindes. Aber, wie gesagt, es ist nicht meine wissenschaftliche Spezialität. Und doch geht es uns natürlich alle an. Ja, wir können es nicht ignorieren, weil wir eben in einer pluralistischen Welt leben und auch mit dem islamisch begründeten Terrorismus ja, konfrontiert sind, immer und immer wieder. Ich möchte aber in meinen letzten Worten insbesondere auf das Christentum eingehen, weil ich da am meisten weiß. Ist das Christentum inhärent gewalttätig oder ist es eine Instrumentalisierung des Christentums, wenn es zur Gewalttätigkeit führt? Der Name Christentum leitet sich logischerweise von Christus ab, von Jesus Christus. Deshalb, glaube ich, muss eine Antwort auf diese Frage genau dort ansetzen. Bei der Praxis und bei der Lehre von Jesus Christus. Denn die Frage, die ich stellen möchte, sind diese Kreuzritter, diese Hexenverbrenner, diese Ketzerverfolger deshalb so gewalttätig gewesen, weil sie Jesus zu ernst genommen haben? Oder sind sie nicht vielmehr gewalttätig gewesen, weil sie Jesus nicht ernst genug genommen haben? Wenn wir uns die Praxis und die Lehre Jesu Christi anschauen, dann sehen wir, dass er die Feindesliebe lehrt, dass er sagt, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, wie jemand, der wirklich Jesus Christus ernst nimmt, dazu kommen kann, gewalttätig andere zu verfolgen und zu vernichten. Jesus Christus selbst praktiziert den Gewaltverzicht. Er steht vor Pilatus, er sagt, ich könnte Herrscher des Himmels zur Hilfe rufen, aber ich lasse mich lieber ans Kreuz schlagen. Ich lasse mich lieber ungerecht verurteilen. Ich verzichte darauf, mich mit der mir zu gebotenen Gewalt zur Wehr zu setzen. Und wenn man hier die Geschichte anschaut, dann sieht man, dass in den ersten 3 Jahrhunderten des Christentums die überwiegende Mehrzahl derer, deren Schriften uns erhalten sind, Pazifisten waren, die jede Art von Gewalt abgelehnt haben, insbesondere auch militärische Gewalt. Und die bereit waren, dafür große Einbußen, große Missstände, persönliches Unbill in Kauf zu nehmen. Und erst mit der Bekehrung Konstantins und mit der Umwandlung des Christentums von einer verfolgten Minderheitsreligion zur Mehrheitsreligion und dann zur offiziellen Religion des Römischen Reiches, kommt hier eine Änderung zustande. Natürlich einerseits politisch begründet, weil plötzlich haben Christen Verantwortung übernommen für eine Polis, also für ein Gemeinwohl. Aber es haben natürlich auch viele Menschen sich jetzt der Kirche angeschlossen, um Karriere zu machen, um politische Macht zu erreichen und nicht mehr, weil sie von Jesus Christus erfasst waren und ihm nachfolgen wollten. Und damit beginnt eine gewisse Gewaltgeschichte des Christentums. Es war aber noch über 800 Jahre hin so, also das kann man bis ins 11. Jahrhundert nachverfolgen, da habe ich mir eingelesen, dass das Töten selbst in einem gerechten Krieg, also selbst wenn ein Krieg nach den sehr streng formulierten Maßstäben gerecht ist, angemessen, Ultima Ratio, das letzte Mittel und so weiter, selbst das Blutvergießen in einem solchen Krieg war eine so schwere Sünde, dass die Soldaten, die in einem gerechten Krieg gekämpft haben, monatelang von den Sakramenten ausgeschlossen waren, monatelang eine Bußzeit und eine Fastzeit durchlaufen mussten, bevor sie wieder als Christen wirklich sich am Gottesdienst beteiligen konnten. Also über Jahrhunderte lang war das Blutvergießen selbst vom Feind in einem gerechten Krieg als ganz, ganz schwere Sünde eingestuft. Und erst später dann im Hoch- und Spätmittelalter hat sich das zu verändern begonnen. Also es hat viele Jahrhunderte gebraucht nach dem Leben Jesu. Warum steht jetzt da das jüngste Gericht? Was hat das jüngste Gericht bitte jetzt damit zu tun? Da sind wir doch genau wieder bei dieser Problematik der Gewalt, dass es heißt, am Ende muss jeder Rechenschaft geben für sein Leben und Gott wird Recht sprechen. Meines Erachtens ist aber in der Lehre Jesu diese Überzeugung, dass es einmal ein jüngstes Gericht gibt, ganz, ganz entscheidend für den Gewaltverzicht auf Erden. Warum? Mir hat hier vor allem der kroatische Theologe Miroslav Volf beeinflusst. Miroslav Volf, wie gesagt, Kroate, der heute an der Universität in Yale in Amerika lehrt, dieses Buch wurde 1996 veröffentlicht, Exclusion and Embrace. Und es war, ich sage nach aus einer Vortragsreihe entstanden vor Kriegsflüchtlingen. Leuten, die aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen sind, Theologiestudenten, zwei meiner sehr engen Freunde unter ihnen, die Kroatien verlassen mussten, weil dort Krieg herrschte und die im slowenischen Exil waren. Und sie redeten über Gewaltverzicht, über Versöhnung, über Exclusion und Embrace, den anderen anzunehmen. Und hierbei sagt Wolf Folgendes. Die Gewissheit von Gottes gerechtem Gericht am Ende der Geschichte ist die Voraussetzung des Gewaltverzichts inmitten der Geschichte. Das ist seine These. Und er sagt, diese These wird bei vielen Christen unpopulär sein, vor allem bei Theologen in der westlichen Welt. Denen, die meine These schnell von der Hand weisen wollen, schlage ich vor, sich vorzustellen, einen Vortrag in einem Kriegsgebiet zu halten, wie er es ja selber in dieser Zeit getan hatte. Seine Eltern, seine Familie war auch in Kroatien im Kriegsgebiet. Unter deinen Zuhörern sind Leute, deren Städte und Dörfer zuerst geplündert, dann niedergebrannt und dem Erdboden gleichgemacht worden sind. Deren Töchter vergewaltigt, deren Vätern und Brüdern die Kehlen durchgeschnitten worden sind. Der Titel des Vortrags, eine christliche Sicht auf Gewaltverzicht. Die These, wir sollen uns nicht rächen, weil Gottes Liebe uns auch zu nichts zwingt. Bald schon wird es offenkundig werden, dass es der Stille eines bequemen Hauses in der Vorstadt bedarf, um auf die These zu kommen, dass unser menschlicher Gewaltverzicht darauf beruht, dass auch Gott nicht richtet. In einem verbrannten Land, getränkt mit dem Blut der Unschuldigen, wird sie unweigerlich sterben. In a scorched land, soaked in the blood of the innocent, it will invariably die. Also Wolf sagt, wenn ich das schaffen soll, das Recht nicht in meine Hand zu nehmen, mich nicht zu rächen, nicht Vergeltung zu üben, dann muss ich darauf vertrauen, dass eines Tages ein gerechter Gott Recht sprechen wird. Und dass das Unheil gerecht beurteilt werden wird, auch wenn es hier auf Erden nicht gesühnt wird. Dann kann er auf Gewalt verzichten. Etwas, das oft als problematisch wahrgenommen wird, diese Lehre, die sich bei Jesus so stark findet, dass es ein Gericht am letzten Tag gibt, wo sich jeder Mensch verantworten muss, wird hier zum Schlüssel für den Gewaltverzicht. Und ganz besonders zugespitzt ist es im Leben Jesus durch seinen Tod am Kreuz, wo der allmächtige Gott in Jesus Christus sich selbst opfert, sich selbst hingibt, sich eins macht mit allen Opfern der Gewalt, mit allen Unschuldigen. Er wird von seiner Familie, von seinen Freunden verlassen und verraten. Er wird unschuldig verurteilt, ungerecht angeklagt. Er wird gefoltert, er wird hingerichtet und er stirbt. Und er stirbt in Gottverlassenheit. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er macht sich eins damit allen Opfern der Gewalt, auch der religiös begründeten Gewalt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagt er am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er macht sich auch eins mit den Tätern und öffnet auch für die Täter einen Weg zur Vergebung und zur Umkehr. Und aus christlicher Sicht endet es natürlich nicht mit dem Kreuz, obwohl das Kreuz der Schlüssel ist für die Gewaltlosigkeit und die Überwindung der religiös begründeten Gewalt, sondern es endet mit der Auferstehung. Das heißt, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung für alle. Und was ist nun mit dem Strich mitten durch dieses Herz? Das ist die Frage meines Erachtens, die brennende Frage, das ist die letzte Frage, mit der ich schließe. Was bedeutet das, dass durch unser Herz ein Strich geht und dass wir ein neues Herz brauchen? Inwiefern kann uns da eine Religion helfen? Meines Erachtens ist gerade hier das Christentum einzigartig. Und die Propheten des Alten Testaments zieht sich eine Verheißung, dass Gott den Menschen einen neuen Geist geben wird, ein neues Herz geben wird, dass er sie von innen her erneuern wird. Und Jesus Christus sagt, in mir wird das Realität. Und ein Beispiel dafür möchte ich aus meinem Bekanntenkreis erzählen. Tom Terrence ist ein Freund von mir, der in Washington D.C. lebt. Und der in seiner Jugend Mitglied der White Knights of the Ku Klux Klan war. Das heißt, es ist der rechte Rand vom rechten Rand der Rassisten in den Vereinigten Staaten. Diese, an die wir denken als Ku Klux Klan, so in ihren weißen Hüten mit den ausgeschnittenen Augenschlitzen, die irgendwelche Kreuze anzünden, das waren für sie die Liberalen, auf die sie herabgeblickt haben. Die White Knights of the Ku Klux Klan waren Terroristen. Tom Terrence war selbst auf der FBI Most Wanted List als Terrorist. Sie haben Anschläge verübt auf Schwarze, auf Prediger, auf Synagogen, auf Pastoren, auf alle, die sich für Rassenverständigung eingesetzt haben. Und Tom Terrence ist einmal in eine Polizeifalle geraten. Die Polizei hat auf ihn gewartet und hatte schon damals den Befehl, ihn zu töten, also shoot to kill, weil er so gefährlich galt. Seine Komplizin ist im Kugelhagel gestorben. Aufgrund einer Ladehemmung hat er überlebt, weil bevor noch der Polizist ihn erschießen konnte, auch jemand die Rettung gerufen hatte und es dann Zeugen gab und so er nicht erschossen werden konnte, wurde dann vor Gericht gestellt, hohe Haftstrafe, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, hat sich wieder den White Knights of the Ku Klux Klan angeschlossen, war wieder im Terrorismus involviert, wieder kam es zu einer Konfrontation mit FBI und der Polizei vor Ort, wieder ist im Kugelhagel ein Komplize gestorben, er hat überlebt, dann eine ganz, ganz hohe Gefängnisstrafe und Einzelhaft. Und in dieser Einzelhaft war er, der so von Hass geprägt und durchtränkt war, so drauf, dass das erste Buch, das er sich aus der Gefängnisbücherei bestellt hat, war Hitlers Mein Kampf. Ja? Das war seine erbauliche Lektüre für die Einzelhaft. Ich denke mir mal, interessante Gefängnisbibliothek. Ja? Ja? Aber zur Illustration, so war Tom Terrence drauf. Und in dieser Einzelhaft ist als nächstes, hat er sich die Bibel kommen lassen und hat das Neue Testament gelesen. Und ohne dass irgendjemand zu ihm gekommen ist, kein Pfarrer, kein Pastor, kein Kaplan, sondern nur durch die Lektüre der Bibel und die Person Jesus Christus, das Leben von Jesus Christus, was Jesus Christus gelebt hat, das hat ihn so bewegt, so tief erfüllt, dass sein Leben sich radikal verändert hat. Und diese Veränderung seines Herzens war so radikal, dass Leute, die ihn kannten, geschrieben haben an andere und gesagt haben, ihr müsst euch das anschauen, ob das echt ist. Und von diesen FBI-Beamten, die in diesem Team waren und ihn gejagt haben und eben den Auftrag auch hatten, ihn zu erschießen, haben ihn fast alle im Gefängnis besucht. Es hat sich herausgestellt, dass die Frau eines FBI-Beamten viel für ihn gebetet hatte über Jahre. Und die waren so bewegt, diese FBI-Beamten, und die waren so überzeugt von der tiefgehenden Veränderung im Herzen von Tom Terrence, dass sie sich eingesetzt haben, dass er nach einigen Jahren Haft begnadigt wurde. Er ist dann an die Universität gegangen, hat Theologie studiert und setzt sich heute für Versöhnung ein, arbeitet heute mit Verantwortungsträgern in Washington D.C. Und wenn man ihn trifft, ist er in meiner Erfahrung einer der demütigsten und liebevollsten und großherzigsten Menschen, denen ich begegnet bin. Das heißt, wenn man seine Geschichte nicht kennt, ist es unbegreiflich. Das zusammenzubringen, was einem da, also ich weiß nicht, ob manche von euch Leute kennen, wo ihr denkt, wow, das ist eine Persönlichkeit, die strahlt so viel Ruhe, so viel Liebe, so viel Annahme, so viel, die ist so weitherzig. Ich weiß nicht, wer euch da jetzt einfällt, hoffentlich habt ihr solche Leute, wo ihr denkt, da scheint wirklich so viel von Güte durch. Und so ist Tom einer der liebevollsten Menschen, die ich kenne. Und es ist meines Erachtens ein Beispiel dafür, was die christliche Antwort ist. Die christliche Antwort ist nicht, die Religion oder den Glauben nicht zu ernst zu nehmen, sondern Jesus Christus wirklich ernst zu nehmen und zu sehen, in dem, was er am Kreuz gemacht hat und in dem, was er Menschen anbietet, Vergebung, einen Neubeginn und ein neues Herz, ist die Antwort auf die Wurzel des Problems, die nämlich in unserem eigenen Herzen liegt, wo sich diese Ideologien erst verfangen können. Damit schließt sich mein argumentativer Bogen. Was ich jetzt vorschlagen würde, ist, dass wir uns zwei, drei Minuten Zeit nehmen. Es gibt Feedback-Zettel, glaube ich, in allen Bänken und auch Schreibwerkzeug. Und wir würden um das Feedback bitten und vor allem auch, wenn jemand Fragen lieber schriftlich formuliert, anstatt sich dort zu outen in einer doch größeren Gruppe, dann kann man diese Fragen, die Feedbackzettel werden eingesammelt und ich werde die Fragen dann abarbeiten. Aber es gibt dann in 2 bis 3 Minuten auch die Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen und mich zu konfrontieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Vielen Dank. Also ein paar schreiben noch, man kann gern weiterschreiben, aber ich fange gern an mit den Fragen ab. So, bitte, ja.
Ich habe gerade bei Ihrem Vortrag einen Aspekt entdeckt und der ist sehr interessant. Sie haben gesagt, es gibt eine Auffassung, dass irgendwie alle Religionen so gleich sind, im Prinzip. Und das erinnert mich so an diese pluralistische Religionstheorie von John Hick.
Genau.
Und Paul Knitter, die berufen sich aber auf Immanuel Kant. Letztlich steht ja Kant hinter diesem ganzen System. Das Ding an sich ist ja nicht erkennbar, somit ist Gott als solcher nicht erkennbar, von dieser laut menschlicher Vernunft. Und das wieder, von dieser Sache widerspricht der Papst Benedikt ja ganz massiv. Und deswegen hat der Papst Benedikt ja gerade gesagt, dass der Wahrheitsbegriff oder die Wahrheitsfrage im Christentum absolut zentral ist. Und wenn man, und er setzt ja auf diese Karte, dass Glaube und Vernunft sich nicht widersprechen, sondern dass Glaube unendlich die Vernunft übersteigt. Aber Vernunft und Glaube können nie im Widerspruch stehen. Somit ist die Wahrheitsfrage die zentrale Frage im Christentum. Und ich glaube, das läuft genau auf das hinaus, was Sie gesagt haben, auch die Theologie von Papst Benedikt, weil ich beschäftige mich mit Papst Benedikt sehr intensiv. Das ist mein Statement.
Ja, ja, vielen Dank. Also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Und das freut mich natürlich sehr. Ja, aber genau, also John Hick war bei mir im Hintergrund, manchmal erwähne ihn auch bei diesem Elefantenbeispiel, also genau um diese Art von Religionsphilosophie geht es in diesem Fall. Und auch den Einwand, dass eben Kant von unten her denkt, aber das nicht ausschließt, dass Gott sich von oben her, von Gott aus offenbart. Genau. Also da kommen schon schriftliche Fragen, oder wenn man aussortieren, aber es kann gerne jemand sich auch einstweilen so zu Wort melden. Bitte, ja.
Ja, also Sie haben relativ stark immer zwischen Wirkungsgeschichte und der Lehre getrennt. Also sagt, wann immer was Böses passiert ist, dann ist das eigentlich nicht in der Bibel drin, und das ist irgendwie eine Perversion von Christen. Aber ich denke, es gibt schon ein paar Dinge, die problematisch sind an der Bibel. Also wenn man zum Beispiel den Antichristen anschaut, der ja von Konstantin zum Beispiel relativ stark eingezogen ist, also mit gesetzten Lebensbedingungen, aber es ist nicht komplett verboten worden, aber doch falsch eingeschränkt. Das zieht sich dann irgendwie weiter, dass wir umgehen, dass im Mittelalter die Ausgrenzung und die ganzen Sachen, also Juden als Deutsch, dann ist ja Matthäus immer wieder zur Zeit, als ich zu deinem Mann komme. Und dann gipfelt es irgendwie bei Luther, der hat die Bibel schon sehr gut gekannt und der hat ja immer wieder sehr, sehr drastisch gegen den Muslim beweisen, also die verrücktesten Thesen aufgeschaltet, wie die Personen menstruieren permanent und brauchen Christenblut, also für den. Und das ist ja sehr stark so im Nationalsozialismus aufgegriffen worden, also die Hüsler und die anderen Hirsch und die ganzen. Tendenziell protestantischen Christen, die dann alles deutsche Christentum und so weiter gegründet haben. Und sind immer wieder sehr stark auf Christen verdorben, auch auf die Bibel natürlich. Und das hat ja auch, was Sie in meinem Kampf erwähnt haben, da steht es ja auch drin. Also der frühe Hitler hat durchaus gedacht, dass er irgendwie in einer christlichen Tradition steht. Und das ist immer wieder begründet worden. Und da hat ihn mal das Zitat, mich sehr beeindruckt von Elie Wiesel, also der auch einen Friedensnobelpreis hat, 86 oder so, der gesagt hat, also das Nachdenken von Christen und rechter Meinung sein müssen, dass in Auschwitz nicht das jüdische Volk vernichtet worden ist, sondern das Christentum. Also er war der Meinung, dass sich da irgendwie im Zweiten Weltkrieg das Christentum ad absurdum geführt hat, also durch die durchaus inhärenten Probleme, also bezogen jetzt auf den Antijudaismus. Wie würden Sie das sehen? Ist das auch eine Erklärung von der Lehre?
Also Jesus selber natürlich Antijudaismus vorzuwerfen wäre wieder absurd, weil Jesus und seine ganzen Jünger natürlich selbst Juden waren. Also die Problematik entsteht hier tatsächlich meines Erachtens als einer Fehlinterpretation, weil nämlich das ein innerjüdischer Streit war, wie Judentum gelebt werden soll, ob in der Nachfolge von Jesus als Messias oder nicht, und es nicht darum ging, dass Nichtjuden Juden kritisieren. Das heißt also, im Neuen Testament selbst oder vor allem in Jesus selbst findet diesen Antijudaismus überhaupt nicht. Und es ist meines Erachtens tatsächlich eine Perversion der Nachfolge Jesu. daran führt meines Erachtens keine Analyse vorbei. Natürlich, durch die Geschichte wurde es zum Teil plausibel und Leute, die teilweise immer wieder sehr gute Impulse hatten, das ist ja bei vielen frühen Kirchenvätern auch schon der Fall, also egal, ob man im Osten schaut, beim Chrysostomus oder im Westen schaut, Antijudaismus gibt es schon sehr, sehr früh, aber er entspricht nicht dem, was Jesus gelebt hat, was Jesus gesagt hat und natürlich auch nicht, was Jesus praktiziert hat. Also in dem Fall würde ich das auch tatsächlich als eine Fehlentwicklung betrachten. Und auch hier ist es meines Erachtens wieder geschehen, weil Menschen Jesus nicht ernst genommen haben oder nicht ernst genug genommen haben und nicht, weil sie ihn zu ernst genommen haben. Also meines Erachtens ist die Analyse vom Prinzip her dieselbe. Wer Jesus ernst nimmt, verfolgt keine Juden. Ja? Und wenn Hitler Jesus ernst genommen hätte, hätte er sicher nicht das gemacht, was er getan hat. Ja? Also Hitler als Nachfolger Jesus zu sehen, das würde schon eine... Ja, natürlich, aber eben ihm das abzukaufen. Und, natürlich, und später, da waren natürlich ganz andere Einflüsse auch in der Ideologie der Nazis, teilweise aus der Esoterik, teilweise germanische Geschichten und so weiter. Also das war natürlich ein wahnsinniger Mischmasch und wirklich eben wahnsinnig. Ja, also Luther war, ich habe den Antijudaismus bei Luther nicht im Speziellen studiert. Ja, eben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war Luther in seiner früheren Zeit ganz stark dafür, dass man unter den Juden missionieren soll als Christ. Und als die sich dann aber verschlossen haben und sich trotz seiner eloquenten Predigt nicht bekehrt haben, hat er sich gedacht, ja, also da ist Hopfen und Malz verloren, wenn sie die nicht bei einem solchen Prediger wie mir bekehren, und ist dann umgeschlagen. Und das ist natürlich eine biografisch zwar vielleicht, wenn man sich versucht einzufühlen in so ein Denken, ein Stück weit nachvollziehbar, aber natürlich nie zu akzeptieren oder gut zu heißen. Also ich denke, es hat schon damit zu tun, dass er Kind seiner Zeit ist, dass er auch geprägt ist durch das, was vorher kam, und deswegen überhaupt nicht entschuldigt werden kann. Aber eben auch hier, Luther ist natürlich kein Heiliger, also für die katholische Kirche sowieso nicht, aber die Protestanten, die Protestanten haben ja auch keine Heiligen. Und er selber hat ja gesagt, simul justus et peccator, gleichzeitig Gerechter und Sünder. Und leider hat er sich in diesem Fall sehr stark an diese eigene Maxime gehalten. Bitte.
Ja, ich wollte mal fragen, wie stehst du zu den Zwangsmissionen, die eigentlich im Namen Christus getätigt wurden, wo man einfach Leute eines Gesandten, die anderen Glauben waren, ja, also mit Gewalt halt einfach gebracht hat, dass sie halt doch einmal.
Ja, also dieses genauso wieder eine Ausübung von Gewalt, von Zwang, die dem Evangelium widerspricht, die der Praxis Jesu, dem Vorbild Jesu widerspricht, das finden wir nirgends bei ihm selbst, das finden wir nirgends im Neuen Testament, sondern das ist wirklich eine Verquickung von einem politischen Denken, von politischer Macht mit einer theologisch verbrämten Ideologie. Also ich würde es ganz von der Hand weisen, aber meines Erachtens ist wieder das Problem, dass die Menschen Jesus Christus nicht ernst genug genommen haben, nicht, dass sie ihn zu ernst genommen haben. Bitte.
Könnte man eigentlich ganz provokant sagen, Jesus hat eine so hohe Ethik erreicht mit der Feindesliebe, und mir fällt da einfach dieses Beispiel von Pater Maximilian Kolbe ein, das mich tief berührt persönlich, sehr tief berührt. Das ist wirklich gelebtes Christentum, aber das schaffen nur ganz wenige Menschen, wirklich so authentisch zu leben wie Jesus. Muss man da eigentlich als Christ, auch wenn man selber sich wirklich bemüht, Christ zu sein, ewig immer frustriert sein, weil Jesus ein so hohes ethisches Niveau gehabt hat, dass es einfach fast unmöglich ist, menschlich jetzt gesehen. Das ist meine bescheidene Frage jetzt.
Ja, also... Vor allem durch den Zusatz menschlich gesehen ist es auf jeden Fall so. Also wenn wir menschlich gesehen versuchen, aus eigener Kraft die Ideale zum Beispiel der Bergpredigt zu leben, dann ist natürlich Frustration vorprogrammiert. Aber Gott sei Dank ist aus christlicher Sicht es nicht so, dass wir auf uns allein gestellt sind, sondern dass Gott sich uns selbst zeigt, dass er uns ein neues Herz gibt, dass er uns von innen her verwandelt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn wir den Weg der Nachfolge Jesu beginnen, dass wir von heute auf morgen ethisch vollkommen sind und alle wie der Maximilian Kolbe bereit sind, uns für jemand anderen erschießen zu lassen oder hinrichten zu lassen, damit der Familienvater überleben kann. Aber es beginnt in uns eine solche Liebe, dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Und das ist zwar, wir verdienen uns das Himmelreich so nicht, aber es ist ein Zeichen dessen, dass wir von Gottes Liebe berührt worden sind. Und da sollte man schon einen Unterschied merken. Also wenn jemand wirklich von der Liebe Jesu berührt ist und ein neues Herz bekommen hat, sollte man das irgendwie schon auch schmecken und spüren und sehen können.
Wie merke ich das dasselbe, dass ich von der Liebe Gottes berührt bin?
Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist hier entscheidend, dass Jesus uns dazu spricht und sagt, wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Das heißt, wenn ich mich als Mensch auf die Gnade Gottes werfe und sage, Jesus Christus, hilf mir, vergib mir dort, wo ich die Ideale nicht erreiche, dort, wo ich mit dem theologischen Begriff zu sprechen sündige, vergib mir, gib du mir die Kraft, dir nachzufolgen, gib du mir ewiges Leben, schenke du mir Vergebung, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass Jesus das erhört, weil er es nämlich verspricht. Von dem her ist nicht der Weg Introspektion, weil da könnte man sich irre machen, sondern ist Vertrauen auf das Versprechen und die Gnade Gottes, die uns in Jesus gegeben wird. Also wenn wir uns auf seine Gnade werfen, dann verspricht er uns, dass er uns in seine Arme nimmt. Da gibt es das wunderschöne Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja? Der kommt heim und der Vater sieht ihn nur aus der Ferne und rennt ihm schon entgegen und nimmt ihn in seine Arme. Also Gott ist nicht ein distanzierter Gott, der wartet, bis wir die Leistung erbringen und das Plan soll erreichen, sondern der bei dem kleinsten Schritt in seine Richtung uns schon in seine Arme nimmt und in sein Herz schließt. Aha, da gibt es noch Fragen. Okay, zwei Fragen. So, eine sehr schön geschriebene. Wieso machen Menschen Böses? Okay, das ist also, ich glaube, jetzt lese mal alles vor, dass ich sehe, ob das eine oder mehr Fragen sind. Wenn Jesus am Kreuz sagte, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Okay, Frage Unwissenheit, Fragezeichen, Teufel, der beeinflusst, Mensch ist von Grund aus böse, ist Jesus die einzige Lösung zum Frieden? Okay, ich glaube, da sehe ich zumindest zwei Fragen. Also einmal ist die Frage, warum Menschen Böses machen, ob sie von Grund aus böse sind, ob der Teufel sie beeinflusst oder was es überhaupt ist. Aus christlicher Sicht ist es so, dass Gott zwar Menschen gut geschaffen hat, die Schöpfung ist gut, Menschen sind gut, Sexualität ist gut, Arbeit ist gut, Wissenschaft ist gut, Gesellschaft ist gut, Gemeinschaft ist gut, Familie ist gut, alles das sind gute Dinge, die Gott gut geschaffen hat. Und am Ende der Schöpfungsgeschichte sagt Gott, und es war alles sehr gut. Also vom Grund her ist das Christentum eine Religion, die das Leben und die Welt und den Menschen bejaht und sagt, der Mensch ist gut. Allerdings ist das Christentum auch realistisch und sagt, die Schöpfung ist nicht perfekt, der Mensch ist nicht perfekt, kein Mensch ist vollkommen, sondern es gibt eine Krankheit, die sich durch unser Herz frisst und die sich durch die Gesellschaft frisst. Der Name für diese Krankheit ist in der Bibel die Sünde. Und die Sünde ist nichts anderes als wie die Abkehr von Gott, der die Liebe ist. Von Gott, der das Leben ist. Von Gott, der das Licht ist. Und jede Abkehr von Licht und von Leben führt zu Dunkelheit und führt zu Tod. Und wenn wir nicht an dieser Quelle dran sind, die uns das Leben geschenkt hat, dann erweitert sich das auch in die zwischenmenschlichen Beziehungen, die ja, das kennen wir alle aus eigener Erfahrung, immer wieder von Zerbruch, von Scheitern geprägt sind. Das heißt, die Bibel ist auch hier realistisch und sagt, das menschliche Herz ist krank und braucht einen Arzt. Und genau hier ist wieder das, dass Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Herz, ich heile gebrochene Herzen, ich vergebe Schuld, ich vergebe Sünde, ich schenke Neuanfang. Und genau hier setzt die Bibel an. Sie sagt Ja zum Menschen und Ja zum Leben und sie sagt, aber dort, wo die Dinge im Argen anliegen, ist Gott ein Retter. Und dann ist die zweite Frage gewesen, ist Jesus die einzige Lösung zum Frieden? Das könnte man jetzt auf verschiedene Weise natürlich verstehen. Also können wir in einer Gesellschaft nur friedlich zusammenleben, wenn alle Christen sind und müssen wir sie, wie die Silvia gesagt hat, zwangsbekehren zur Not? Dann ist die Antwort natürlich nein. Also Jesus in dem Sinne ist nicht die einzige Antwort zum Frieden, dass wir in der Gesellschaft nur friedlich sein können, wenn wir alle Christen sind. Ja. Auf der anderen Seite, wenn die Frage lautet, ist Jesus einzigartig in dem, was er getan hat, in dem, wer er ist, in dem, was er uns anbietet in unserem Herzen, dann lautet aus meiner Sicht, als Christ gesprochen, die Antwort ja. Weil in Jesus Christus begegnet uns nicht nur ein großer Lehrer der Menschheit, sondern Gott in einem Menschen. Wenn wir wissen wollen, wie Gott aussieht, dann schau ich auf Christ, als Christ auf Jesus. Wenn ich wissen will, wie Gott mit seinen Feinden umgeht, wie Gott mit selbstgerechten Religiösen, Gewalttätigen umgeht, wie Gott mit Heuchlern umgeht, wie Gott mit Randgruppen umgeht, wie Gott mit Menschen, die ausgeschlossen sind, wie Gott mit Fremden umgeht, dann schaue ich auf Jesus Christus. Und dann sehe ich das in Jesus Christus und Jesus Christus macht ganz was Einzigartiges. Und von dem her ist das, was Jesus anbietet, einzigartig? Ja. Können wir nur friedlich zusammenleben in einer Gesellschaft, wenn alle an Jesus Christus glauben? Nein. Okay. Warum sind die christlichen Parteien dann nicht tolerant, ist die nächste Frage. Nicht so schön geschrieben, wahrscheinlich ein Mann hier, vielleicht, ein Massenretter. Also es ist wahrscheinlich nur ein Vorurteil, ich habe schon wieder ausgegrenzt und eingegrenzt, bin schon total im Gender-Stereotyping drin, aber das möge man mir verzeihen, ich bin ja schon alt. Unter Tiroler. Also, warum sind die christlichen Parteien dann nicht tolerant? Und da steht ÖVP, FPÖ. Ich weiß nicht, ob das eine Partei da ist mit dem Querschnitt oder inwiefern diese Parteien christliche Parteien sind. Okay, Ausländer zum Beispiel und Abtreibung als Frage. Ja. Also, erstens einmal wäre meine Frage eben diese, inwiefern sind diese Parteien christliche Parteien? Also sowohl die ÖVP als auch die FPÖ, inwiefern diese Parteien christliche Parteien sind, ist meines Erachtens fraglich. Erstens einmal von ihrem Selbstanspruch her, wobei hin und wieder wird der Anspruch erhoben, haben wir ja schon gesehen im Wahlkampf und so. Aber was das damit zu tun hat, Jesus ernst zu nehmen, die Lehre Jesu ernst zu nehmen, ist natürlich eine ganz andere Frage. Wenn es darum geht, eben wie man mit Fremden umgeht, das kann nicht sein. Also das war, wie ist das damals gegangen? So, da war die Sache mit der Nächstenliebe fängt zu Hause an oder so ähnlich. Oder kannst du dich an das Plakat erinnern? Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und zwar, weil es 180 Grad genau das Gegenteil von dem ist, wie Jesus über Nächstenliebe redet. Jesus sagt genau das Gegenteil. Jesus sagt, Nächstenliebe fängt beim Fremden an. Wenn Jesus einmal gefragt wird und sagt, wer ist mein Nächster, sagt er, ich erzähle euch eine Geschichte. Ja? Da war ein Mann, er ging von Jerusalem nach Jericho, fiel unter die Räuber, sie ließen ihn halbtot liegen. Dann kommt ein Priester und geht vorbei. Dann kommt ein Levit und geht vorbei. Und dann kommt ein Fremder, einer, der was anderes glaubt, einer, der heterodox ist, ein Samariter, einer, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Und der kommt und der erbarmt sich des Armen. Der verbindet ihm die Wunden, der legt ihn auf seinen Esel, der bringt ihn in eine Unterkunft, der bezahlt noch dafür, der sorgt sich um ihn. Und dann sagt er, es geht darum, dass die Nächstenliebe tätig ist. Der, der seinen Nächsten liebt. Ja, darum geht's. Das ist Nächstenliebe. Also es ist genau das Gegenteil. Also das, wie man schon sieht, ihr habt dazu eine Meinung. Ich glaube, diese Meinung wurde auch deutlich. Das heißt, wenn Parteien nicht tolerant sind, dann ist es, weil sie Jesus nicht ernst genug nehmen. Die Frage, weil sie ja draufsteht, die Frage der Abtreibung und wie Abtreibung zu bewerten ist, ist erstens einmal für mich wahnsinnig schwer zu beantworten, weil ich, was vielleicht einigen schon aufgefallen ist, ein Mann bin. Und es ja nicht so ohne ist, als Mann darüber zu sprechen. Und zweitens, weil es oft eine sehr große und persönliche Not für Menschen darstellt, die mit dieser Entscheidung selber konfrontiert worden sind. Und es letztlich meines Erachtens um die Frage geht, wie stellen wir diese Frage? Ist es eine Frage, wem gehört dein Bauch? Dann kann die Antwort nur lauten, ja natürlich dir und mit der Gesellschaft oder irgendjemand anderem. Aber wenn die Frage lautet, was ist ein Mensch, wann beginnt das menschliche Leben und ist menschliches Leben schützenswert, dann ist die Antwort möglicherweise eine andere. Und das ist einerseits eine Frage der Toleranz, wie wir miteinander umgehen, aber auch eine Frage, wie wir überhaupt als Einzelne, als Menschen, als Gesellschaft, als Gruppen zu ethischen und moralischen Überzeugungen kommen. Und hier wurde sehr oft sehr intolerant, wahrscheinlich auch von Männern, die sich oft diese Frage ja nicht direkt oder eigentlich, also ganz körperlich diese Frage selbst nie stellen müssen, sehr laut und sehr intolerant argumentiert, was meines Erachtens aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem ethische Fragen stellen kann und darf und soll. Und man merkt vielleicht die Tendenz, die bei mir durchschlägt, dass ich dazu tendiere zu sagen, Leben ist ein unheimlich großes Geschenk, sowohl Leben am Lebensende als auch Leben am Lebensbeginn ist wertvoll und ist schutzbedürftig. Und darüber müssen wir nachdenken, wie das ausschaut. Und wie das jetzt gesetzlich zu regeln ist, wie jeder damit praktisch umgeht, ist eine schwierige Frage, aber meines Erachtens eine wichtige Frage. Wenn man sich christlich orientiert, wird man sich von einem christlichen Menschenbild her orientieren und würde ihm gewisse Antworten auf diese Frage geben. Also so ungefähr würde ich, also ich möchte da jetzt, ich würde hier, wie man schon merkt, unterscheiden zwischen Ausländerfeindlichkeit und gewissen ethischen Positionen, die zwar vielleicht mit Härte und Intoleranz vorgetragen werden, die aber auf einer tiefschürferenden Analyse dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein und was Menschenleben bedeutet, fußen und von dem her vielleicht inhaltlich anders zu bewerten werden. Ja, bitte.
Also wie weit wird es für Sie die Nächstenliebe gehen, also die Feindesliebe? Also ich würde Sie zum Beispiel zum Kulak die Feindesliebe predigen und mit Wolf sagen zum Beispiel, ja, es ist zwar schlimm jetzt, aber am Ende wird er nie abgreifen. Also es scheint mir dann relativ zynisch zu sein. Vielleicht gibt es dann sowas wie ein Tyrannen noch, der durchaus den Feind des Hass in die Welt bringen kann. Gerhard, der weiß, also wenn man... Also, 6 Millionen Juden, vielleicht kommt noch mehr. Wer ist da gerechtfertigt gewesen, jetzt den Nazi-Führungsstaat zum Beispiel umzu?
Genau, also das ist eine sehr gute Anwendung der ethischen Frage, wobei da hängt, das ist, da geht es nicht mehr um religiös legitimierte Gewalt, so wie wir sie davor beim Terrorismus besprochen haben oder bei Hexenverbrennung, sondern da geht es darum, kann zum Beispiel ein gläubiger Mensch auch das Recht in die eigene Hand nehmen und zum Beispiel Hitler versuchen zu töten. Hat es ja verschiedene Attentate gegeben, zum Teil mit sehr prominenten Theologen, vor allem Dietrich Bonhoeffer fällt einem hier ein, die daran beteiligt waren. Und Bonhoeffer sagte, irgendwann kommt der Punkt, wo man als Christ das Unheil nicht nur benennen muss, was er schon in der, zur Zeit des Beginns des Nationalsozialismus getan hat, sondern wo man auch dem Rat in die Speichen fallen muss, wo man etwas tun muss, um Unheil abzuwenden. Wobei Bonhoeffer selber nicht behauptet hätte, dass die Tat selbst nicht vielleicht sündig ist, aber trotzdem gerechtfertigt ist. Also das ist jedenfalls, er hat ja auch eine ganze Ethik geschrieben, ist eine schwierige Frage. Und ob im Falle dessen in gewissen Umständen Gewalt legitim sein kann, ist eine Frage, die von Christen unterschiedlich beantwortet wird. Manche meiner Freunde, die ich sehr schätze, die selber Bürgerkrieg erlebt haben, eben aus dem ehemaligen Jugoslawien sind, sind ganz starke Pazifisten und sagen, ich würde mich jedenfalls kriegerisch an keinem Krieg beteiligen, weil ich einfach nicht glaube, dass wir damit rechnen können, dass Regierungen tatsächlich gerechte Kriege beginnen. Und ich würde lieber, wenn ich daneben liege, würde ich lieber so daneben liegen, dass ich mich an einem gerechten Krieg nicht beteilige, obwohl er gerecht war, als dass ich mich an einem Krieg beteilige, der letztlich nicht gerecht war. Und das, nachdem es aus der Erfahrung von Gewalt, vom Bürgerkrieg im eigenen Land stammt und auch von einem guten Freund, der ein ausgezeichneter Theologe ist, das respektiere ich sehr. Auf der anderen Seite kann ich auch die Argumente, die dahingehen, dass man manchmal zum Schutz von anderen zu Gewalt greifen kann. Also das ist eine schwierige Frage, wo meines Erachtens es kein Patentrezept gibt. Ist aber eine andere Frage als wie religiös legitimierte Gewalt. Ja? Also im Namen Gottes andere zu töten, zum Beispiel zur Verbreitung der eigenen Religion oder weil es die anderen sind.
Aber wenn man dann jemanden aus, nehmen wir mal an, guten Gründen umbringt, dann müsste man den dann trotzdem noch lieben. Also wenn man das Jesus-Gebot ins Radikale aufgibt, ja, ich liebe ihn, weil er kommt dann an die Wille, also gucken wir oben vor.
Ja, also quasi Hitler in aller Liebe in die Luft zu springen. Also bei aller Liebe, aber jetzt ist Schluss. Ja.
Also wird aber mit dem radikalen Amerikanismus argumentiert, genauso wie im radikalen Homosexuellen Hass. Wie sagen Sie, müssen jetzt irgendwie ausschalten oder irgendwie ihren Zwangsbewusstsein, damit sie dann nicht irgendwann in der Hölle geraten. Und das bringt ja die Abwertungsdynamik mit rein, wenn man dann sagt, am Ende mit dem Abwerten sich der Wolf auf. Also sollte man lieber auf Liebe drauf schauen, dass die in der jetzigen Welt nicht sehr viel Unheil auf sich laden, weil am Ende ist es dann aus irgendwie.
Genau, und deswegen ist eben diese Frage der Gewaltausübung immer kontroversiell. In diesem Beispiel, wo es jetzt nicht um todbringende Gewalt vielleicht geht, aber um andere Formen der Gewalt gegangen ist, in den anderen Beispielen aus Amerika, ist es kontroversiell. Und auf der sichereren Seite, ethisch ist man wahrscheinlich, wenn man sagt, überhaupt Gewaltverzicht und Feindesliebe. Aber es gibt Grenzsituationen, es gibt natürlich auch Situationen der Notwehr, der Schutz der eigenen Kinder, die von jemandem angegriffen werden, wo die meisten Christen sagen werden, da gehört es zu meiner Liebe, zu meinen Kindern oder anderen Schutzbedürftigen dazu, dass sie den, der da kommt und vergewaltigen will oder morden will, dass sie dem das Handwerk lege, zur Not mit Gewalt. Also so weit geht die Gewaltfreiheit bei den meisten christlichen ethischen Denkern nicht, dass sie das ausschließt, dass man anderen zu Hilfe eilt, die der Gewalt unterliegen. Aber das ist wieder ganz was anderes, als wir aus ideologischen Gründen andere zu knechten zu wollen. Ja, noch eine...
Gerade zu diesem Thema fällt mir gerade ein sehr aktuelles Beispiel ein, als die Seele gekocht wurde, Oscar Romero. Er hat aber nie aufgerufen, jetzt tötet die Militärführung, tötet die Militärjunta, weil er hätte einen Grund gehabt, weil die haben ja schreckliche Morde verübt an unschuldigen Menschen, die arm sind, sondern er hat einfach den gewaltfreien Weg gewählt letztlich. Weil wenn man Gewalt mit Gewalt wieder beantwortet, dann dreht sich die Spirale weiter. Das ist nämlich ein Grundgesetz. Also man kann, das klingt jetzt sehr brutal, man, Jesus hatte die Feindesliebe gelehrt. Im Grunde genommen, wenn man das radikal zu Ende denkt, die hätte man dürfen auch die Nazi-Führung, auch Hitler nicht töten, eigentlich, weil auch wenn er der größte Feind war, sicher von 6 Millionen ermordeten Juden, und der größte Feind für sehr viele Menschen, man hätte dürfen nicht die Gedanken haben, Hitler zu töten, weil das hätte dann sicher die Gewaltspirale weiter bewegt. Also man könnte eine ganze Geschichte immer wieder beobachten, wenn man versucht, Probleme zu lösen mit Gewalt, dann hat sich die Gewalt nicht verringert, sondern die Gewalt hat sich eher noch verschärft. Das ist mein Zugang zum ganzen Problem.
Gewalt hat den Zweiten Weltkrieg geändert. Also das muss man schon auch sagen. Die Nürnberger Prozesse haben mich nahtlos abgefertigt. Das war heute nicht so schlecht. Also meine Arbeit hat da eigentlich gut dazu geschrieben. Also ich bin stark beschäftigt.
Ja, der darf.
Also da ist offensichtlich, was so passiert, so gegen Gewalt. Und sagen wir doch, froh.
Nein, absolut. Nur die Frage jetzt, wie lässt sich das mit der Feindesliebe jetzt irgendwie ins Einklang bringen, die Jesus eigentlich vorgibt? Das ist die entscheidende Frage in meinem Zusammenhang.
Ich möchte noch ungern die Diskussion einfach jetzt abbrechen, aber ich glaube, wenn wir jetzt beiderseitige Gespräche einfach führen, es bietet sich an, also wir gehen nachher noch in Selles was trinken, also wer mitkommen kann, ist herzlich eingeladen, gerade wenn es jetzt darum geht, dass man einfach gegenseitig bilateral auf sie austauschen will. Gibt es noch eine abschließende Frage, die der Christian Hofreiter beantworten kann, die auch als Frage zu verstehen ist? Dann möchte ich mich bei dir, Christian, ganz herzlich bedanken für den Vortrag. Ich möchte mich bei euch bedanken für das aufmerksame Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend.